Exhibitionismus ist eine Sexualpräferenz, bei der durch Entblößung der sonst verdeckten Schamteile, Genitalien oder Brüste, oder mit sexuellen Aktivitäten vor der Öffentlichkeit sexuelle Lust gewonnen werden soll. Es stellt damit das Gegenstück zum
Voyeurismus
dar.
Geil.
Fandest du das gut?
Geht's auch.
Halli, hallo, hallöle.
Bonjour.
Da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von Das Wurmt. Wir starten in die zweite Staffel. Ein sehr, sehr aufregender Moment für mich,
Christoph. Ich bin gespannt, wie es wird.
Ja, ich bin ungewohnt aufgeregt. Also, ich schwitze ein bisschen. Ich weiß nicht so richtig, ob ich alles so gut vorbereitet habe. Ich habe ja schon mal erzählt, dass mir Recherchieren im Allgemeinen relativ schwer fällt. Und ja, mal gucken, ob ich recherchiert habe, was die Welt hören möchte.
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Das heutige Thema ist Bionik, die Natur als Vorbild. Ich habe aber nochmal gleich am Anfang so ein nettes, unnützes Wissen, so net to know nebenbei. Wusstest du, dass die Farbe vom Weißen Haus in Deutschland hergestellt wird?
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
Und zwar kommt das aus einem bayerischen Dorf, und zwar die Dorf.
Und gibt es irgendwas Besonderes zu dieser Farbe?
Zu der Farbe nicht, aber es gibt was Besonderes zu diesem Ort. Das liegt bei Augsburg und jetzt darfst du raten, wer aus die Dorf kommt. Der Matthias. Ich habe mir übrigens gedacht, wenn wir so Namen benutzen von außerhalb, nennen wir Männer immer Matthias und Frauen Martina.
Ja, okay.
Also ein guter Freund, der Matthias, kommt aus Diedorf. Ah. Und das fand ich sehr witzig, als ich das gelesen habe.
Und was hast du zuerst? Wusstest du vorher schon, dass er aus Diedorf kommt? Oder hattest du zuerst das mit den Farben und dann hat er das gesagt, dass er von da kommt?
Ich habe wieder nach unnützem Wissen gegoogelt und dann habe ich das gelesen und dann, da ich wusste, dass er aus Diedorf kommt, war das dann gleich so, oh ja, ja, das würde ich gerne mit reinnehmen.
Bisschen wie das Wurm. Diedorf.
Wird auch wie Diedorf geschrieben, also Diedorf, einfach zusammen.
Alles klar. Steigen wir also jetzt ins Thema ein?
Wir steigen ins Thema Bionik ein.
Machst du auch gleichzeitig den Moderator oder wie haben wir das konzeptioniert?
Ich glaube, wir haben das gar nicht so genau konzeptioniert. Du kannst ja mal schauen, dass du vielleicht schlaue Fragen stellst.
Ja, vielleicht kannst du erstmal so einen kleinen Einstieg geben, so was man unter Bionik versteht und ja, vielleicht auch, was dich an dem Thema oder wieso du das Thema ausgewählt hast.
Ja, also vielleicht würde ich da gleich erstmal eine Definition vorschicken. Und zwar kommt diese Definition vom Deutschen Verband Ingenieure. Und die beschreiben die Bionik folgendermaßen. Unter Bionik werden Forschungs- und Entwicklungsansätze verstanden, die ein technisches Anwendungsinteresse verfolgen und auf der Suche nach Problemlösungen, Erfindungen und Innovationen Wissen aus der Analyse lebendiger Systeme heranziehen und dieses Wissen auf technische Systeme übertragen. Der Gedanke der Übertragung von der Biologie zur Technik ist dabei das zentrale Element der Bionik. So beschreiben das die guten Ingenieure. Für mich ist das Thema Bionik so interessant, weil mir gar nicht so klar war, wie oft wir uns die Natur als Vorbild nehmen und in wie vielen Bereichen des Lebens wir von der Natur abschauen.
Und es knüpft ja tatsächlich auch so ein bisschen dann die Werkzeugfolge an.
Ja.
Weil es sich ja dann auch um Werkzeuge dreht, beziehungsweise um, naja, Problemlösungsansätze,
ja, genau,
und Innovationen. Ja, ich finde das Thema auch super interessant. Also, gute Wahl.
Danke, danke jetzt schon mal. Ich habe noch gar nichts gemacht und bekomme mein erstes Danke. Das ist sehr toll.
Du hast sehr schön die Definition vorgelesen. Und ich finde Definition ja sowieso immer gut.
Da hast du dann jetzt grundsätzlich schon mal eine Vorstellung, was Bionik ist.
Abseits jetzt von deiner Definition, klar kennt man, kennt wahrscheinlich jeder so einige Beispiele, sowas wie den Klettverschluss oder sowas, aber so tief im Thema bin ich natürlich nicht.
Der Klettverschluss wurde übrigens im Jahr 1948 patentiert von einem Schweizer Wissenschaftler, der George de Mastrel heißt. Mhm. Der hat es beim Spaziergehen mit seinem Hund entdeckt, weil die Kletten immer beim Hund haften geblieben sind und dann hat er daraus quasi den heutigen Klettverschluss patentieren lassen.
Gute Erfindung. Also auch eigentlich super simpel. Eigentlich, ja. Eigentlich schon fast traurig, dass es so lange gedauert hat, bis jemand mal was so gemacht hat. Aber ich glaube, das denkt man sich bei vielen Sachen, die so super simpel sind. Und man denkt sich so, okay, es hat einfach tausende Jahre gedauert, bis jemand mal gedacht hat, hey, komm, ich habe jetzt mal eine gute Idee.
Ja, das ist ja bei allem so, glaube ich. Also außer bei so höheren Wissenschaften. Als zum Beispiel das erste Handy rauskam, hat sich, glaube ich, keiner gedacht, boah, wie einfach das ist.
Ja. Naja, aber die ersten Handys waren ja auch noch ziemlich scheiße.
Ja, aber du konntest, also das erste Mal so die Stimme eines anderen von sehr, sehr weit weg hören.
Ja.
Das Prinzip klingt für mich nach Magie erstmal, wenn man sich nicht auskennt.
Ja gut, aber Telefon gab es ja schon vorher. Ne?
Ja, ja, aber genau das Prinzip meine ich ja.
Ja.
Also
ach so.
Klingt irgendwie nach Magie, wenn man dann, ich weiß nicht, 1800 würde ich jetzt, naja, 1900.
1400.
1400 war das. 1400 gab es das erste Telefon. Ist einfach so.
Sitzen die da so in ihren Mittelalterbehausungen, haben so nicht mal eine Heizung, aber so ein Telefon so.
Und rufen George von der Ecke an. Hey, komm rum auf ein Bier.
Ja. Wir haben nämlich kein Leitungswasser. Wir trinken alle hier nur Bier. Und unser Leitungswasser ist voll dreckig.
Ja, weil wir wollen uns ja nicht die Hände waschen.
Ja.
Dann saufen. Jetzt trink doch mal was. Du bist schon 6.
Ja.
Ja, also die Bionik liegt die Annahme zugrunde, ich dachte, ich springe jetzt einfach wieder zurück ins
Ja.
Zimmer, liegt die Annahme zugrunde, dass die belebte Natur durch evolutionelle Prozesse optimierte Strukturen und Prozesse entwickelt. Und davon kann der Mensch natürlich profitieren. Die Bionik kann man in ganz viele unterschiedliche Teile aufteilen. Jetzt gibt es da, glaube ich, 10 oder 11 verschiedene Unterkategorien. Jetzt dachte ich aber mal, ich nenne mal nur ein paar Beispiele, damit das nicht zu langweilig wird. Da gibt es einmal die Konstruktionsbionik, das vergleicht Konstruktionselemente und deren Integration quasi. Dann gibt es die Strukturbionik, das ist die Bionik, die biologische Strukturelemente analysiert. Bewegungsbionik ist auch eine relativ große Unterform der Bionik und untersucht Antriebsmechanismen und Oberflächeneinfluss und Strömungsanpassung. Ja, und dann gibt es auch noch die Neurobionik, die Baubionik, Gerätebionik, Verfahrensbionik, Klimabionik, Anthropobionik. Anthropobionik studiert übrigens die tierischen Bewegungen. Oft wird das in der Robotik verwendet. Das ist ja für dich vielleicht ganz interessant.
Ja, aber was ich mich gefragt habe, wo ist denn genau der Unterschied zwischen Konstruktionsbionik und Strukturbionik?
Der Unterschied zwischen den beiden Bionik-Unterkategorien könnte ich anhand einem Beispiel vielleicht ganz gut festmachen. Und zwar zur Strukturbionik gehört zum Beispiel die Bienenwabe. Weil wenn man den Querschnitt davon nimmt, das nennt man ja hexagonal, glaube ich. Das ist eine sehr, sehr stabile Form. Also wir haben hier, glaube ich, eher etwas, um Formen herzustellen, die besonders kräftig sind. Also wahrscheinlich weniger Material benötigen bei gleicher Stabilität. Und bei der Konstruktionsbionik kommt zum Beispiel hier, was wir vorhin sagen, auch der Klettverschluss wieder zum Einsatz. Da haben wir eine Konstruktionsbionik. Das heißt, die Konstruktion der Klette hat einen übergeordneten Vorteil. Also hier geht es nicht nur um die Form, sondern auch das, was es tut.
Jetzt
weiß ich nicht, ob man da einen Unterschied rausgehört hat, aber ich glaube, das ist ein, glaube ich, sehr, sehr übergehende Bionikform, die vielleicht unter Umständen auch zusammenarbeiten in irgendeiner Form, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, das ist bei einigen so, dass die dann miteinander irgendwie in Verbindung stehen.
Ja.
So, ich meine, Baubionik, wenn du so eine komplette Konstruktion machst, dann hast du ja auch die einzelnen Teilelemente, die ja wahrscheinlich dann eher zu der Strukturbionik gehören.
Mhm.
Und ich glaube, das ist dann so ein Teil ganzes Beziehung.
Ja. Naja, das war zumindest mal schon mal ein kleiner Einblick über die verschiedenen Bereiche. Ich will das Thema gar nicht so groß machen, weil wir wollen ja eigentlich auch über praktische Umsetzung reden. Aber ich dachte, vielleicht so ein bisschen langweilige Theorie ist gar nicht so verkehrt. In der Bionik geht man im Normalfall in 2 unterschiedlichen Methoden vor. Also einmal gibt es die Analogbionik, das ist das Top-Down-Prinzip. Da wird quasi ein Problem definiert sucht Analogien in der Natur und leitet daraus Lösungen aus den gewonnenen Erkenntnissen ab. Hier wäre als Beispiel zu nennen die Katzenpfote, die sich beim Richtungswechsel verbreitert hat. Und so dieses Prinzip wird auf Autoreifen übertragen, um quasi beim Lenkvorgang mehr Grip auf der Straße zu haben. Kommen wir mal zu der zweiten Methode, und das ist die Abstraktionsbionik, nennt man auch Bottom-up-Prinzip. Betreibt man biologische Grundlagenforschung und untersucht dabei zum Beispiel Biomechanik und Funktionsmorphologie. Funktionsmorphologie ist die Lehre vom Bau und Gestalt von Organismen und erkennt und beschreibt dabei zugrunde liegende Prinzipien. Und dann sucht man mögliche technische Anwendungen. Und da ist das klassische Beispiel die Lotusblüte. In den 70er Jahren konnte der Bioniker Wilhelm Bartlosch den Selbstreinigungsprozess dieser Pflanze schon beobachten. Allerdings gelang es erst Forschern 20 Jahre später, diesen Effekt zu imitieren. Das ist ja, glaube ich, eines der bekanntesten Beispiele.
Ja.
Genau. Ich habe hier auch gleich mal ein paar Beispiele rausgesucht. Was glaubst du denn, wo beim Eiffelturm abgeschaut wurde, das Bauprinzip des Eiffelturms? Hast du da eine Idee?
Vielleicht irgendwie bei der Knochenstruktur?
Tatsächlich, ja. Voll gut. Ja, und zwar die Balkenstruktur von Knochen, wenn man die unter dem Mikroskop anschaut, haben sie ein sehr ähnliches ergeben sie ein sehr ähnliches Bild wie beim Eiffelturm.
Ja, der Eiffelturm ist doch dann auch quasi sehr, also besteht aus sehr vielen so Streben, kleineren, ja. Und die ergeben dann halt quasi das große Ganze.
Genau.
Wobei ich ihn jetzt ästhetisch nicht so optimal finde. Ich finde, er sieht aber sehr langweilig aus.
Ja, aber der Eiffelturm ist ja jetzt auch schon mehr als 130 Jahre alt, 140 Jahre alt. Der wurde ja von 1887 bis 1889 gebaut. Und ich finde, für diese Zeit ist das, glaube ich, schon eine große Leistung.
Ich finde dann halt sowas wie das Kolosseum irgendwie beeindruckender.
Okay.
Also das sieht halt auch einfach ästhetischer aus. Ne? Du hast irgendwie so mehr Strukturen, mehr verschiedene. Beim Eiffelturm wiederholen sich ja alle Sachen einfach tausendmal. Es ist sehr repetitiv aufgebaut und man guckt sich das dann an und denkt sich, viel Stahl übereinander.
Mhm. Okay. Dann gibt es noch die Strahlrohrtürme von Windkraftanlagen. Die wurden inspiriert von Getreidehalmen, also das hohle Prinzip. Spritzen kannst du dir sicher auch schon denken, wo das herkommt. Ich sage es jetzt aber einfach selbst, und zwar wurde da von den Bienen und den Hornissen abgeschaut.
Macht ja auch irgendwie Sinn.
Genau, Sonar und Echolot, klar, ich glaube, das weiß man auch, dass hier die Fledermäuse und auch Delfine als Vorbild gelten. Und bei Schwimmfloschen, wie soll es anders sein, bei Fröschen und Wasservögeln, um sich halt leichter durch den fortzubewegen im Wasser. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Sache, wo ich glaube ich so selber auch gar nicht drauf gekommen wäre, und zwar der Propeller wurde von der Flügelfrucht des Ahorns abgeguckt.
Ah, ja, okay. Aber
die bewegen sich ja, wenn sie reif sind, so nach unten und rollen so nach unten, um irgendwie ein bisschen Entfernung zu gewinnen, damit diese Samen eben nicht direkt neben dem Baum stehen, weil der Grundgedanke ist ja auch hier Fortpflanzung.
Genau.
Und ja.
Stimmt, und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass, also könnte ich mir vorstellen, dass so ein Fallschirm an einer Pusteblume, an diesen, die haben ja dann auch diesen Effekt wie ein Fallschirm.
Ja.
Ich glaube, da gibt es viele, viele Natursachen, die man irgendwie finden würde in Alltagsgegenständen.
Ja, ich meine, diese ganze Flugfahrtindustrie wurde ja von der Natur geprägt.
Ja.
Da gab es Leonardo da Vinci, der natürlich als Vorreiter ist, aber der ja kein echtes Flugobjekt tatsächlich praktisch umgesetzt hat. Das war ja dann der Otto Lilienthal, der dann das erste gleitende Flugobjekt dann tatsächlich auch gebaut hat und damit sogar auch geflogen ist. Und hab da aber natürlich auch viel von Leonardo da Vinci abgeschaut und auch seine eigenen Forschungen betrieben. Also auch er hat sich Stunden und Tage lang in die Natur gesetzt und Vögel beobachtet.
Wobei ja beim Flugzeug gar nicht mehr so viel von einem Vogel über ist, oder? Außer das Gleiten.
Das Interessante dabei ist aber, dass bei den heutigen Flugzeugen viel vom Hai abgeschaut wurde.
Wegen dem Luftwiderstand?
Genau. Ah, okay. Und darum hast du zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber du hast die Tragflächen und hinten am Ende hast du ja auch immer noch mal so einen Flügel, der nach oben geht. Das ist halt klassisch für einen Hai.
Ja.
So, also da hätte man auch gar nicht gedacht, also hätte ich nicht vermutet, dass da plötzlich der Hai eine Rolle spielt.
Ja.
Aber durchs Wasser schwimmen ist ja irgendwie nur ein anderes Prinzip, wie in der Luft zu fliegen. Also diese Aerodynamik, glaube ich, ist bei beiden Sachen sehr, sehr wichtig.
Ja klar, und du hast ja auch den krassen Luftwiderstand und wenn du dann einfach so ein viereckiges Viech hast, was super viel Luftwiderstand erzeugt, dann verbrauchst du ja viel mehr Treibstoff.
Ja,
und das ich glaube, U-Boote sind ja auch nach dem Prinzip von einem Fisch oder so gebaut, ist möglichst wenig. Mhm. Oder auch Schiffe an sich, haben ja auch diese Keilform.
Oh ja, Schiffe, dazu habe ich auch was rausgefunden. Das muss ich bloß schnell finden. Im 16. Jahrhundert haben die Spanier Schiffe gebaut, die den Dorschkopf und die Makrelenschwanz als Vorbild haben. Damit konnten sie noch wendiger im Wasser unterwegs sein.
Ah.
Also das ist schon aus dem 16. Jahrhundert.
Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man auch noch weiter zurück viele Sachen findet, die man sich aus der Natur abschaut.
Ja, ja,
ich meine, also je früher du bist, desto weniger kannst du ja auch von anderen technischen Sachen abgucken. Dann musst du ja quasi von der Natur abgucken.
Ja.
Also alle die Ideen, die man hat, sind ja auch irgendwie so eine Zusammenführung von allem, was man mal gesehen hat. Und klar, wenn du dann mal so ein Ahornblatt runterfallen siehst und das macht so eine Propellerbewegung und du gerade vor dem Problem stehst, ich muss irgendwas machen, was sich so propellermäßig bewegt. Ja. Oder ich probiere das einfach mal aus und gucke, ob das klappt. Aber ist schon, ich finde Hubschrauber sehr beeindruckend, dass die fliegen. Einfach ja, so vom Konzept her. Weil die so unscheinbar aussehen.
Und das ist ja auch so unnatürlich für den Menschen zu fliegen. Also
ja.
Grundsätzlich kann ich schon verstehen, dass Menschen Angst haben vor dem Fliegen.
Aber ich finde aber auch, Helikopter ist nochmal was anderes als so ein Flugzeug. So ein Flugzeug ist ja auch viel, also ist ja viel weniger wendig und irgendwie viel ruhiger wahrscheinlich auch in der Luft. Und so ein Helikopter hängt ja wirklich nur an diesem kleinen Mini-Ding. Und man denkt sich, fuck, Alter, wie
funktioniert das? Ja, das ist halt so Normalsteckender, denke ich auch hier wieder an Magie. So, das ist so, wenn es Magie geben würde, würde ich es ganz klar darauf schieben. So, sonst hätte ich keine Ahnung. Also, da fehlt einem halt das Verständnis für, wenn man nicht selbst wahrscheinlich sehr lange darüber geforscht hat oder sich zumindest sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Ja, vor allen Dingen, weil auch einfach das Rotorenblatt einfach so klein ist, ne? Man denkt sich so, wie soll denn dieses fette Viech an diesem Propeller hochfliegen können?
Und auch in der Luft stehen bleiben können.
Ja.
So.
Das ist schon sehr beeindruckend.
Da gibt es jetzt, ich weiß nicht, ob ich das, zum Thema Hochfliegen oder Abschauen, da wurde auch noch von der Libelle abgeschaut.
Ah, stimmt, die kann auch auf der Stelle fliegen, ne?
Genau, und die schlägt mit ihren Flügeln eine 8 in die Luft und kann dadurch quasi vor und zurück fliegen. Und dieses Prinzip wurde auch auf Windkraftanlagen übertragen. Also eine sehr neue Modell einer Windkraftanlage. Das steht jetzt nicht so klassisch, wie wir das kennen, mit so drei Rotorblättern, wo ja viel Kritik geübt wird, dass man damit die Vogelwelt ein bisschen kaputt macht, weil halt sehr viele Vögel da reinfliegen. Und eben dieses Prinzip der Libelle wird dazu genutzt, neue Windkraftanlagen zu bauen, die weniger Platz in der Luft wegnehmen und mit noch weniger Wind Strom erzeugen können.
Mhm, cool.
Ich habe da schon ein paar Modelle im Internet gesehen und das hat echt, schaut wieder sehr zukunftsorientiert aus, weil das so neu ausschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das bald echt häufiger sehen könnten.
Ja, finde ich nicht schlecht.
gerade wir bei uns oben in Norddeutschland, so, wir sind ja von der Fläche her perfekt geeignet für Windkraftanlagen. Ich glaube, das dauert nicht mehr so lange, bis das
und vielleicht macht es dann auch für Anwohner das ein bisschen einfacher, wenn die einfach ein bisschen kleiner sind oder weniger Platz verbrauchen.
Ja.
Cool.
Genau, also ich habe jetzt hier ein paar Beispiele und jetzt dachte ich, mache ich ein kleines Rätsel mit dir.
Quiz-Time.
Ist Quiz-Time, weil wir haben ja festgestellt, dass Rätseln uns sehr viel Spaß macht. Und jetzt habe ich mir nicht so genau überlegt, wie ich damit umgehe, aber ich habe jetzt einfach mal vier Sachen aus dem Internet rausgesucht, die du gar nicht erraten kannst. Das war zumindest mein Grundgedanke. Und jetzt würde ich dich gleich mal als erstes fragen, was glaubst du, hat der Oktopus mit einer neueren Erfindung zu tun?
Der Oktopus, der kann sich ja so cool so ein der kann so durch kleine Löcher durch sich durchwurseln. Ich könnte mir vorstellen, dass man das irgendwie verwendet, um kleine Roboter zu bauen, um irgendwo durchzukommen.
Nicht richtig. Oh. Nicht richtig, aber also es ist ein bisschen einfacher. Aber noch klassischer für den Oktopus ist.
Okay, dann wahrscheinlich irgendwas mit seiner Tinte?
Nein.
Oder kann der gar keine Tinte machen? Wer kann die Tinte machen? Ist schon der Oktopus, oder? Dann vielleicht seine Saugnäpfe.
Das geht in die richtige Richtung.
Also diese Saugnäpfe aus dem Alltag, meinst du die oder was anderes?
Na, ich meine die Saugnäpfe. Also es geht um seine Saugnäpfe. Und aus diesen Saugnäpfen wurde etwas erfunden. Also nicht den klassischen Saugnapf, aber auch noch was anderes, viel spezifischer, was, wenn man die Ordnung der Saugnäpfe auf seinen Tentakeln anschaut. Es geht sowohl um die Saugnäpfe als auch um die Anordnung der Saugnäpfe auf seinen Tentakeln.
Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man daraus irgendwie so schwere Lasten vielleicht, dass man das an- und ausmachen kann, dass man richtig so 2 Tonnen heben kann, einfach indem man da so ranploppt. Blub.
Nein.
Ja, schade. Nein.
Ich würde es auflösen, wenn du Lust hast.
Ja, ich glaube, ich komme nicht drauf.
Und zwar wasserfeste Pflaster.
Ach, krass.
Wasserfeste Pflaster nutzen genau das Prinzip der Saugnapfanordnung wie beim Oktopus. Ja. Damit quasi man im... wasserdichte Pflaster, weiß jeder, was das ist. Da sind halt viele hunderte Saugnäpfe drauf, die an der Haut halten und bei Wasserkontakt während beim Baden nicht abgeht.
Aber macht man sich so überhaupt keine Gedanken drüber, ne?
So, wenn man Voll sich, gar nicht.
Man macht sich so ein Pflaster drauf, denkt sich so, ja, ist halt ein Pflaster, ne? Und dann sitzt da einer, ganz traurig, und guckt da beim Oktopus, macht das dann an seine Pflaster und keiner gibt ihm Props.
Ja. Und jetzt würde ich gleich zum zweiten kommen. Jetzt habe ich leider schon eine Sache vorhin vorweggenommen und ich habe auch Blödsinn erzählt, was die Libelle angeht und der Windkraftanlage, weil es waren nämlich nicht die Libelle. Darum ändere ich jetzt meine Frage. Was glaubst du, wurde von diesen Windkraftanlagen, die ich beschrieben habe, wer hat das inspiriert?
Okay, es war nicht die Libelle.
Es war nicht die Libelle, aber es ist auch sehr naheliegend.
Was gibt es denn noch für auch Tier? Hummel?
Nein.
Oh. Nein. Aber die Hummel fliegt doch auch so lustig.
Nein, es ist so, ich glaube, ein im Tropenwald lebender Vogel, der ganz Kolibri. Besonders... Ja, genau. Da wurde nämlich das Prinzip imitiert.
Der kann das ja auch. Der kann ja auch auf der Stelle fliegen.
Genau, und seine Flüge beschreiben halt eben diese 8.
Aber ich glaube, das unterscheidet sich wahrscheinlich gar nicht so stark von der Libelle, ne? Am Ende.
Das weiß ich nicht. Das sollten wir herausfinden, bevor wir Unsinn erzählen. Aber ich meine, die Regel gilt nach wie vor. Wir sind in einer neuen Staffel. Die Regel gilt weiterhin. Wir haben keinen Anspruch.
Ja.
Wir versuchen bloß, das Beste zu geben.
Ja.
Genau. Dann würde ich jetzt zur dritten Frage kommen. Was glaubst du, hat der Clownfisch inspiriert? Clownfisch, wer es nicht kennt, Nemo.
Nemo. Was können die denn? Woran denke ich, wenn ich einen Clownfisch denke? Die sind ja sehr, sehr klein und die können so ein bisschen die leben in einer Gruppe. Und machen die nicht irgendwas mit ihrem Kiefer, um zu kommunizieren?
Weiß ich nicht, aber das ist nicht das, worauf wir hinaus wollen.
Der kann den. Kann der irgendwas? Die sind doch richtig. Die sind doch richtig.
Ja, die können was. Und zwar beschreiben die ein Prinzip in der Natur, wie es nicht sehr oft vorkommt. Oder vielleicht doch häufiger vorkommt, ich weiß es nicht so genau. Aber es geht in die. Es hat was mit Symbiose zu tun.
Ah, okay, die sind auf jeden Fall richtig nice mit den Korallen am Bienen. Also, die sind Best Friends und haben.
Genau.
Ist das die Symbiose, auf die du hinaus willst, oder?
Das ist die Symbiose, auf die ich hinaus will. Und dieses Zusammenspiel zwischen, ich sag mal, Nemo und.
Mr. Koralle.
Mr. Koralle. Das beschreibt was jetzt so umgesetzt wurde.
Machen die sauber oder so? Oder?
Es geht um die Haut des Fisches.
Um die Haut des
Fisches? Also der Fisch kann nur in der Anemone, nee, ist das eine Anemone?
Ja, glaub schon.
Kann nur in der Anemone überleben, weil er einen gewissen Überzug über seinen Schuppen hat. Sonst würde der Fisch da drin nicht leben können.
Ah, okay, sind die giftig? Normalerweise?
Ja, Anemonen sind giftig. Also die Symbiose ist ja, der Clownfisch putzt die Anemone und dafür hält die Anemone den Clownfisch sicher, weil keine anderen Lebewesen in diese Anemone rein können. Das ist quasi die Symbiose, die sie haben.
Voll cool.
Und sorgt dafür, dass die Anemonen, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich sag jetzt mal Zweige, immer schön mit Frischwasser neu umschlungen werden. Also es ist halt ein Geben und Nehmen. Und das, was der Clownfisch auf seine Haut trägt, schützt ihn vor, ich gebe noch einen Tipp, vor Giftnesseln. Mehr kann ich nicht sagen, sonst wird es zu einfach.
Also was jetzt erfunden wurde daraus?
Ja.
Vielleicht Handschuhe in die Richtung?
Nein.
Vielleicht Flüssigpflaster, wenn du schon so auf dem Pflastertrip bist?
Nein, aber es hat was mit einer Viskosität flüssig zu tun.
Okay. Also es ist irgendwas, was man sich raufsprüht?
Vielleicht schmiert?
Sonnencreme?
Aha. Und was glaubst du denn? Doch, ist richtig. Okay. Aber was glaubst du denn, was ist das Besondere an dieser speziellen Sonnencreme? Klar, es schützt vor Sonne, aber was glaubst du, wovor schützt diese Sonnencreme noch, wenn du drüber nachdenkst, dass wir als Menschen ja auch gerne ins Meer baden gehen?
Vor Quallen.
Richtig, ding, 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 300 Punkte für Christoph.
Geil.
Und zwar wurde das Prinzip des Clownfisch, dass es eine schützende Gelschicht um ihren Körper hat, was sie von Giftnesseln abhält, einfach in Sonnencreme übertragen. Um halt auch Menschen zu schützen, die im Meer baden gehen, weil sie quasi auch diese Schutzschicht haben und die Giftnesseln von den Quallen jetzt nicht mehr die Haut beschädigen können.
Voll cool. Habe ich noch nie von gehört, ja. Aber das muss ja dann auch wasserfest sein, oder?
Ja.
Okay.
Ja, also ich habe hier wirklich neuere Prinzipien rausgesucht. Ja. Ich habe nichts, was so klassisch ist, sondern wirklich was neuer ist und auch relativ schwer ist.
Aber wir haben ja schon 5 Minuten vorher erfolgreich den Oktopus seziert und quasi das wasserfeste Pflaster entwickelt. Dann werden wir ja kein Problem haben, wasserfeste Sonnencreme zu entwickeln.
Nee, das sowieso nicht, aber die wasserfeste Sonnencreme ist ja nicht vom Clownfisch abgeguckt, sondern nur das Prinzip, dass es vor Quallen schützt, das ist vom Clownfisch abgeschaut. Also ein Produkt wurde wieder besser gemacht. So, obwohl es seine eigentlichen Aufgabe schon erfüllt hat, und zwar vor Sonne zu schützen.
Aber theoretisch könnte es ja dann auch vor Brennnesseln schützen, oder? Dann könnte ich mir die so in die Hände und dann kann ich schön Brennnesseln pflanzen.
Ich glaube, dass diese Nesselzellen und diese Brennnesselhaare, die so brennen, ein anderes Prinzip verfolgen.
Schade.
Glaube ich.
Das wäre nämlich praktisch.
Aber wieso wäre das praktisch?
Weiß ich nicht, wenn du
kommst ja jetzt nicht aus Versehen mit Brennnesseln in Kontakt.
Ja, vielleicht hast du aber, findest du die schön und würdest die gerne Pflücken.
Pflücken.
Ja. Also, ja. Ist halt ein Nischenprodukt, ne? Für Leute, die Brennnesseln toll finden.
Okay, ich würde dich unterstützen dabei, Christoph, wie ich nur kann. Wie ich nur kann. Aber ich würde jetzt einfach zum vierten meiner Rätselfrage kommen.
Das sind gute, das sind gute, das sind auf jeden Fall gute Dinge, die du rausgesucht hast.
Das ist schön, das freut mich zu hören. Und zwar geht es jetzt um die Holzwespe.
Okay. Die kann vielleicht ganz tolle Unterstüpfe bauen?
Nein. Die weiß ich nicht, kann sein, aber das ist nicht das, was ich meine.
Die kann, also Wespen an sich sind ja schon mal super nervige Tiere. Super, sie haben eigentlich gar keine Relevanz.
Es geht nur um Holzwespen, das ist ganz wichtig zu wissen. Das kann nur die Holzwespe.
Okay, ich habe keine Ahnung, wie sie sich von einer normalen Wespe unterscheidet. Was sind die
Beim Stachel unterscheiden sich die.
Ah, ist ein guter Tipp. Dann wahrscheinlich irgendwas Spritzenmäßiges.
Nein.
Okay.
Doch, nein. Nee, nichts Spritzenmäßiges. Es geht nicht darum, etwas irgendwo hineinzufüllen. Aber es geht schon darum, irgendwo hineinzukommen.
Okay. Vielleicht Bohrer?
Ja. Das ist tatsächlich richtig. Ich würde das kurz erklären, dieses Prinzip.
Ja, sehr gerne.
Und zwar hat eine Holzwespe als Stachel drei Elemente. Und jetzt ist das Prinzip, dass immer ein Element vorrutscht, dabei die anderen zwei mitnimmt. Mhm. Dann geht das nächste Element rein, nimmt die anderen zwei mit und dadurch kommt die Holzwespe eben auch in Holz rein. Und dieses Prinzip wurde jetzt auf Bohrern übertragen. Du hast quasi einen Bohrer, der aus drei Elementen besteht. Und jetzt bohrt er sich nicht mehr, also er dreht sich nicht mehr ins Material, sondern er sticht und nimmt dabei immer die anderen zwei Elemente mit. Ja. Es gibt immer ein vorrangiges, das geht rein, nimmt dabei die anderen zwei mit, dann geht das nächste rein, nimmt die anderen zwei mit. Und das braucht man gerade für die Chirurgie, wird das benutzt, um vibrationsärmer oder an Stellen, wo man eben nicht klassisch bohren kann, trotzdem Löcher machen kann.
So zum Beispiel in den Schädel.
Genau, also das ist nur für die Medizin wichtig. Dieses Prinzip wurde jetzt noch nicht auf irgendwas Handwerkliches übertragen, obwohl ja Medizin auch Handwerk ist, irgendwie streng genommen.
Ja.
Zumindest operieren ist Handwerk. Sondern es geht hier wirklich bloß um die Medizin.
Cool.
Ja.
Also die Holzwespe kann in Holz rein.
Genau.
Und sich da dann, überwintert die dann da drinne? Oder überwintert die nicht?
Ich habe keine weiteren Informationen zur Holzwespe rausgesucht.
Okay, aber generell können wir uns darauf einigen, dass Wespen behindert sind, oder?
Ja, Wespen sind schon, also weil sie brauchen, man braucht, Bienen sind halt voll wichtig, so, aber Wespen sind schon, das sind halt so die Hooligans der Bienenwelt. So.
Ja, weil zum Beispiel, du hast ja dann auch sowas wie eine Hummel, die ist ja ganz süß.
Ja, so. Die ist lässig, glaube ich. Die ist so, die würde man mit so einem dicken Mann, glaube ich, vergleichen, der so ein bisschen träge ist, der einfach nur so sein Dasein abhalten möchte. So ein dicker Mann, der in die Jahre gekommen ist. Aber so ein zufriedener dicker Mann, der in die Jahre gekommen ist.
Und halt sehr entspannt drauf ist.
Genau,
also so, wenn du ihn in Ruhe lässt, dann lässt er dich auch in Ruhe so.
Genau.
Yo, das ist meine Blüte hier und wenn du mir jetzt nicht zu nahe kommst, dann blüte ich hier so rum und alle sind so, yo.
Ja, alle sind zufrieden, alle sind glücklich.
Und Wespen sind immer direkt so aggressiv, so, ey, wer bist du?
Das ist mein Terrain.
Vielleicht sind die auch so ein bisschen wie Katzen.
Mhm. Oh ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich.
Katzen sind ja auch immer
bei so. Die Katze ist ja auch nicht bei dir zu Hause, sondern du bist bei der Katze zu Hause.
Ja.
So, ich glaube, das
ist
so.
Und die Katze ist halt noch, die ist noch ein bisschen, besser umgesetzt. Dass sie sich so einschleimt und sagt so, hey, wir sind doch Freunde und dann,
sind wir nicht. Genau.
Hinterrücks wirst du ermordet.
Ja. Jetzt haben wir uns ja beide überlegt, jetzt habe ich ja dir Rätselfragen gestellt.
Ja.
Und jetzt dachte ich, oder wir dachten uns, du dachtest dir, und ich habe das jetzt einfach auch mal für meinen Teil des Podcasts übernommen, wer ist, das soll eine Kategorie werden. Vielleicht erzählst du mal, was das werden soll, Christoph.
Ja, das ist noch in der Konzeptionsphase. Wir haben uns gedacht, wir machen zu jeder Folge irgendwie so ein bisschen das, was wir ausgearbeitet haben, auf eine Webseite, dass man das irgendwie wiederfinden kann und dass man auch die Sachen, die man halt recherchiert hat, halt auch irgendwo hinpacken kann. So, wenn man irgendwelche Bilder hat oder so. Und dann dachte ich, dass wir bei Wer ist, weil wir haben nämlich werist.cool und dann, dass man irgendwie Bilder nimmt von bestimmten Persönlichkeiten und man dann quasi raten muss, wer das ist. Ja. Und das ist das Konzept von Wer ist cool.
Genau, und das habe ich jetzt einfach mal übernommen und darum frage ich euch jetzt. Ich gebe euch jetzt ein paar Hinweise und dann könnt ihr mal raten, wen ich damit meine. Also ihr müsst ziemlich sicher im Internet danach googeln, also ihr müsst proaktiv arbeiten. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil ich habe jetzt natürlich nichts genommen, was so einfach ist, weil wir haben ja, auch wenn wir keinen Anspruch haben, haben wir einen Anspruch. So, wer ist? Erstmal ein paar Punkte zu der Person. Er kommt aus der neuen Welt, also alles über dem 19. Jahrhundert, also ab dem 19. Jahrhundert. Meldet sein Patent 1868 an. Okay, das ist jetzt ein blöder Hinweis, weil das habe ich ja quasi gerade schon gesagt. er lebte in Texas und schaute bei dem Strauch Osagedorn ab. Nennt man lateinisch auch Maclura pumifera. Das Produkt, was er entwickelt hat, muss man wissen, gilt er nicht als Erfinder, weil als er das Patent angemeldet hat, war die Herstellung zu teuer und dann haben zwei andere Herren namens Herr Gilden und Herr Heisch ein leichter verarbeitenderes Patent angemeldet und damit seither gelten sie als Erfinder. Aber die eigentliche Idee hatte der Mann, den wir suchen. Und jetzt gebe ich ein paar Tipps zur Erfindung. Und zwar kennt diese Erfindung eigentlich jeder. Also ich habe geschrieben beinahe jeder, weil ich nicht schwören würde, dass jeder kennt, aber doch eigentlich kennt man das, weil fast jeder hat sich daran schon mal verletzt. Einfach aus Neugierde, aus kindlicher Neugierde hat man sich dann verletzt, weil man wieder nicht auf seine Eltern hören wollte. In der Regel wird dieses Produkt aus Metall hergestellt. Und jetzt ein ganz kleiner, jetzt weiß ich nicht, Christoph, meinst du, das reicht? Weil ich hätte noch einen Zusatztipp.
Das reicht auf jeden Fall.
Okay, weil ich hätte sonst noch einen Zusatztipp, den würden wir dann aber, wenn wir die Internetseite aktivieren sollten, mal auf der Internetseite mit reinpacken, weil den würde ich jetzt nicht sagen, weil der doch dann relativ schnell zu dem Produkt führt. Obwohl ich schon sehr explizite Namen gesagt habe, die, wenn man danach googelt, euch zum Ergebnis bringen werden.
Ja, ich bin gespannt.
Wer ist?
Ja.
So, Christoph, ich will auch von dir gar keine Antwort haben.
Okay.
Ich dachte, das lassen wir so einfach stehen.
Ich würde mal einen Tipp abgeben jetzt, so ganz spontan.
Gib mal einen Tipp ab.
Ist sein Name George?
Nein.
Ah, schade, okay.
Nein.
Okay, ja, cool. Sind wir durch? Machst du noch eine Abmod?
Tschüss.
Tschüss.